in Saal 1. Wir hören jetzt einen Vortrag vom André. Der kommt vom netzpolitik.org und er hält uns jetzt einen Vortrag von Staatstrojaner. Gute Unterhaltung.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier nach Wien und für die schöne Vorstellung. Nach dem Vortrag über, wie man richtig verschlüsselt und was man dabei alles falsch machen kann, es ist jetzt meine unehrenwerte Aufgabe zu zeigen, was trotzdem noch alles schief gehen kann, wie wir trotzdem noch unsere Kommunikation angegriffen bekommen, und zwar mittels Staatstrojanern. Einen kurzen Disclaimer von weg, ich komme aus diesem Land nördlich von hier, das heißt, ich habe ziemlich wenig Details über Spezifika zu Österreich, dazu ein paar mehr aus Deutschland. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Wir können dann in der Diskussion gerne Gemeinsamkeiten und Unterschiede klären. Was sind Staatstrojaner? Staatstrojaner sind Software, die wie andere Trojaner unbefugt oder gegen den Willen der Nutzerinnen und Nutzer auf IT-Geräte aufgespielt werden, um dort Dinge zu tun, die Inhaber der Geräte nicht wollen, nicht beabsichtigt haben und eigentlich oft auch noch nicht mal etwas davon wissen. Was ist das Ziel davon? Vor allem von den Staatstrojanern, also staatlichen Trojanern, Schadsoftware von IT-Behörden, von staatlichen Behörden, über die ich vor allem rede, ist der erste Hauptgrund, was sie wollen, Kommunikation abhören. Es gab schon immer ein bisschen verschlüsselte Kommunikation. Nach Snowden gibt es relativ viel verschlüsselte Kommunikation. Wir haben gerade gehört, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, die ganzen anderen Messenger und ähnliche haben standardmäßig gute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, und da kommen die Ermittler nicht mehr ran und sie wollen trotzdem weiter mithören, wie sie das bisher auch in diesen alten Methoden gemacht haben. Aber da hört es nicht auf. Staatstrojaner können eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, was ein Gerät machen kann. Wenn Staatstrojaner einmal installiert sind, können sie wie kommerzielle Trojaner die Kamera anmachen und abhören, das Mikrofon, Ortsdaten auf unseren Smartphones, sämtliche Daten, die auf der Festplatte gespeichert sind oder auch die auf Remote-Speicherdiensten, die Cloud, was auch immer das ist, oder irgendwelchen damit verknüpften Accounts, abhören, können Screenshots erstellt werden, Tastatureingaben mit protokolliert werden. Kurz alles, was man sich vorstellen kann. Wer setzt Trojaner ein? Nun, da gibt es erstmal gewöhnliche Kriminelle. Ich habe ein Symbolbild gesucht im Internet und das gefunden. Es gibt Aktivisten, die auch Schadsoftware einsetzen, lustigerweise auch gegen Firmen, die Staatstrojaner selbst herstellen. Das ist ein Bild von einem Hacker Phineas Fischer, der zwei Staatstrojaner-Firmen gehackt hat, sowohl Finn Fischer als auch Hacking Team. Hier ist Symbolbild in einem Interview, das von dieser Puppe nachgesprochen wurde. Geheimdienste setzen Staatstrojaner schon lange ein. Hier nur ein Symbolbild, aber also das ist nicht auf Russland begrenzt. Wir erinnern uns an Snowden. Gerade die USA sind ziemlich weit vorn, auch wenn die mit von der NSA und CIA Vault 7 relativ viele ihrer Tools verloren haben. Aber wir sollten uns keine Illusionen hingeben. Russland, China, Israel sind alle ganz weit mit dabei bei den Geheimdiensten, aber auch natürlich Österreich und Deutschland. Und nicht nur Geheimdienste, sondern auch die Polizei. Das ist wieder ein so lustiges Symbolbild. Das kommt von einer Studie vom Deutschen Bundeskriminalamt. Das haben die tatsächlich als Cover genommen. Habe ich gedacht, okay, wenn sie das auf ihre eigenen Dokumente machen, dann übernehme ich das auch als Symbolbild für Polizisten. Warum wollen sogar Polizisten, Staatsanwälte und nicht nur Geheimdienste Trojaner einsetzen? Nun, noch ein Symbolbild. Ihre Argumentation ist going dark. Es wird schwarz. Früher haben sie auf Kommunikationsanlagen, Telefonverbindungen, Fax, Telex oder so, alles mal unverschlüsselt, alles gegenüber große Anbieter, einfach reingehalten, mitgeschnuschelt, mitgelesen. Das ging ziemlich einfach, siehe das Bild das Leben der anderen. Mit den verschlüsselten Messengern kommen sie nicht mehr so einfach an unsere Kommunikation ran. Und das ist gut. Verständlicherweise, wenn man sich in die Lage von Cops versetzt, finden die das nicht so gut. aber sie tun so, als ob durch Verschlüsselung das Abendland untergeht. Das stimmt nicht, Kriminalstatistiken sind noch nie so gut wie heute und auch die Aufklärung war noch nie so hoch. Das, was unter anderem daran liegt, dass sie einen Haufen neue Möglichkeiten haben, trotz Verschlüsselung. Zum Beispiel Metadaten, we kill people based on metadata, es kommt gar nicht nur auf Kommunikationsinhalte an. Hier eine Mobilfunkzelle, wer von euch hat kein Smartphone einstecken? Oh, drei Hände gehen hoch und wer... Oh, vier sogar. Und wer von euch hat mehr als eins? Gut, das cancelt sich wieder aus. Diese Geräte kommunizieren permanent mit Mobilfunknetzen und sagen damit dem Mobilfunknetz und dem Anbieter, wo sich das Gerät auffällt. Und das Gerät ist in den meisten aller Fälle auf eine Person registriert. Diese Daten werden millionenfach abgefragt, nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch an irgendeinem Ort ist etwas passiert. Dann gehen die Cops zu den Mobilfunkanbietern und sagt uns, gebt uns doch mal alle Mobilgeräte, die zu bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Ort eingeloggt waren. Aber es gibt noch vier weitere Überwachungsmethoden, die es vor 10 oder 20 Jahren noch nicht gibt. Kennzeichenscanner. Es werden einfach mal routinemäßig von allen Autos Kennzeichen gescannt. Ich rede jetzt nicht von China, ne? Das ist Deutschland und wahrscheinlich auch Österreich. Viele dieser Daten, Kommunikations-, Verbindungs-, Metadaten, Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort, werden routinemäßig von den Cops nicht nur genutzt und irgendwie eine Excel-Tabelle angeguckt, das auch, aber sie haben auch schlauere Tools, wo sie das reinkippen und hier zum Beispiel IBM Analyst Notebook dann wirklich Beziehungsgrafiken erstellen, wie wir es uns früher irgendwie nur als Verschwörungstheoretiker ausgemalt haben. Jetzt wird gerade Palantir getestet in Deutschland, wo wirklich man kippt einen Haufen Datenquellen, Facebook-Profile, Funkzellenabfragen und durchsuchte Geräte rein und die Software wertet das automatisch aus. Also es ist nicht so, dass die Ermittler schwarz sehen, sie haben noch nie so viele Daten wie heute und jetzt wollen sie aber trotzdem auch noch in die verschlüsselten Inhaltsdaten. Das schaffen sie auch manchmal. Und zwar indem sie einfach Geräte beschlagnahmen und auslesen. In Deutschland gibt es mindestens 7 Anbieter von solcher Software und Hardware zum Mobilfunkforensik, nennt sich das, die deutsche Behörden aktiv nutzen. Also wenn jemand ein Gerät beschlagnahmt bekommt in einer Richterbeschluss, Kontrolle, Wohnungsdurchsuchung oder so, werden die Geräte an Rechner und Systeme von Polizeibehörden oder Dienstleistern angeschlossen und die können einmal alles auslesen, wenn nicht nochmal eine extra Verschlüsselung ist und die gut genug ist, damit diese Geräte, die extra dafür da sind, nicht drumherum kommen, was in den allermeisten Fällen passiert. Telegram, WhatsApp ist alles auslesbar, wenn man einmal das Gerät physikalisch hat. Trotzdem wollen sie den Trojaner. Telegram haben wir gerade schon kurz erklärt bekommen. Es stimmt nicht, also ja, es hat Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Telegram ist relativ in Ordnung, würde ich nicht empfehlen, weil es bessere Alternativen gibt. Aber erstaunlich viele Leute, die irgendwie in letzter Zeit sich mit Cops angelegt haben, nutzen das auch auf der ganzen Welt. In Deutschland kam aber raus, Polizeibehörden brauchen noch nicht mal Staatstrojaner, um das mitzunehmen, sondern sie bedienen sich einfach einen Trick, indem sie zusammen mit dem Mobilfunkanbieter versuchen, ein neues Gerät, also haben ja heutzutage alle die Möglichkeit, nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch auf dem Desktop mit einem Account zu kommunizieren an andere, indem die Behörden einfach ein neues Gerät hinzufügen und die Verifizierungs-SMS, die dann geschickt wird, einfach abzufangen, weil sie ja den Mobilfunkprovider dazu kriegen können. Kriegen den Code, können ein neues Gerät hinzufügen und lesen Telegram mit. Überhaupt nicht die Verschlüsselung an sich angegriffen oder Staatstrojaner genutzt, um Geräte infiziert, aber trotzdem in den verschlüsselten Telegram-Chat eingeklinkt. Kurzum, es gibt genug, sogar mehr als genug Möglichkeiten für Behörden, Staatstrojaner nicht einsetzen zu müssen, sondern andere Möglichkeiten zu nutzen, um an Kommunikation oder Verdachtsfälle Daten zu kommen. Und das tun sie auch, sie wollen trotzdem den Trojaner. Und da geht es natürlich in der öffentlichen Begründung zuallererst immer um Terror. In Deutschland wurde, ich weiß gar nicht mehr wann, ist lange her, 2005 oder 2007, im Bundeskriminalamtgesetz beschlossen, wo Staatstrojaner erstmalig erlaubt werden, und zwar unter 3 Einschränkungen, nur bei internationalem Terrorismus, also nicht mal mehr Domestic Terror wie NSU oder so, nur zur Prävention davon und nicht zur Strafverfolgung und nur vom Bundeskriminalamt, nicht von anderen Behörden. Das war der erste Schritt und danach wurde es ausgeweitet. Letztes Jahr gab es eine Gesetzesnovelle, da wurde es beschlossen für Mord und Totschlag, Symbolbild. Und da hieß es auch, nur schwere Straftaten. Begründet wurde das eben mit Mord und Totschlag und dann irgendwann auch nochmal mit Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung oder so. Ich habe die Debatte noch da, wird aber trotzdem weiter ausgeweitet. Jetzt kommen in Deutschland überall Landespolizeigesetze, wo auch die Landesbehörden, nicht nur das Bundeskriminalamt, Staatstrojaner erlaubt bekommen zum Einsatz. Das heißt, alle diese Punkte, die vorher eingeschlagen wurden von unter ganz engen Grenzen, wurden Schritt für Schritt ausgeweitet. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich vor ein paar Wochen ein BKA-Dokument bekommen habe, wo sie mal intern untersucht haben, für welche Straftaten sie denn das wirklich einsetzen wollen. Und da kommen wenig überraschend raus, 53% der Straftaten betreffen Drogenfälle und 23% betreffen Betrugsfälle, Eigentumsdelikte. Also es wird immer verkauft mit nur Terror, nur Mord und Totschlag. Die Quote sieht ganz anders aus. Es wird genutzt wie eine normale Telefonüberwachung. Die allermeisten Fälle sind wegen Drogen oder Eigentumsdelikte, was vielleicht in manchen Fällen auch schwere Straftaten sind, zumindest juristisch so definiert, aber sicherlich nicht. Das Abendland geht unter, der Terrorangriff wird sonst nicht verhindert, wie das politisch immer verkauft wird. Zu den Tools. Welche Staatstrojaner gibt es denn? Das sind ein paar Firmen, die eher shady und eher, naja, im Internet würde man sagen, Noobs sind. Die versuchen, Software zu verkaufen. Era IT, habe ich leider kein Firmenlogo gefunden, kommt aus der Schweiz. Die haben den deutschen Behörden schon 2005 einen Staatstrojaner verkauft, der auch eingesetzt wurde. Digitask, eine deutsche Firma aus Hessen, die einen Trojaner an deutschen Behörden verkauft hat, der eingesetzt wurde, den dann 2001 der Chaos Computer Club in die Hand bekommen und seziert hat. BKA hat nur später gesagt, später beschrieben, dass da ist er aufgeplatzt. Da kam raus, der durfte viel mehr, als das Gesetz erlaubt hat. Der war grottig geschrieben, der war irgendwie Software-Design aus den 80er Jahren, hat Inhalte auch noch über USA ausgeleitet, konnte von Remote gehackt und geownt werden. Einmal das komplette Programm an, was man falsch machen kann. Seitdem wurde er eingestellt, nicht mehr verwendet. Die Bude ist mittlerweile verkauft an Rode und Schwarz, mein anderer großer Zulieferer. Meine These ist, die wollen den weiterentwickeln. AGT ist so eine deutsche Bude, die so tut, als ob sie auf dem Weltmarkt mithalten kann mit großen Trojanern. Ist mittlerweile die deutsche der Pendants auch eingestellt, weil sie mit meiner Berichterstattung keine neuen Kunden mehr gefunden haben. Und Wolf Intelligence kam gerade in dieser Woche auf Weiß, auch eine deutsche Bude, die ich seit ein paar Wochen beobachte, die aber auch eher so das Modell Betrüger und Hochstapler sind und jetzt nicht die seriösen großen Firmen, was deutsche Polizeibehörden nicht davon abhält, trotzdem auch mit ihnen Geschäfte zu machen, siehe Digitask. Die drei großen Trojaner-Firmen sind einmal Finfisher. Das ist eine Firma aus München. Hier habe ich die Firmenzentrale mal besucht, bin auch reingelaufen, musste aber leider, wurde gleich wieder rausgebeten. Ist ein Firmenkonglomerat aus Deutschland. In München sitzt die Entwicklungsbude und teilweise England, die auch versuchen, über Dependants im Ausland ihre Software zu verkaufen, weil so einfach ist das ja nicht, dass man Spähsoftware von Deutschland in die ganze Welt verkaufen kann. Zweite große Firma ist Hacking Team aus Italien. Übrigens beide Finfisher und Hacking Team spielen ganz oben in der internationalen Liga der Staatstrojaner, aber beide wurden schon gehackt von eben diesem Aktivisten Phineas Fischer und die alle internen E-Mails veröffentlicht. Großer Dienst an der Menschheit, die waren wenig begeistert, aber so ist das, wenn man ins Wespennest sticht. Und NSO Group ist aus Israel, deren Software Pegasus wird auch auf der ganzen Welt eingesetzt und ist auch sehr berüchtigt. Die kann auch einmal alles. Das ist also alle die drei sind professionelle Software. Die haben nichts mit den vier kleinen Buden dafür zu tun. Die haben High-End, unveröffentlichte Zero-Day-Exploits. Die spielen einen ganz großen Markt mit und haben dementsprechend international ziemlich viele Ableger. Aber nicht nur kommerzielle Anbieter gibt es, sondern in Deutschland, nachdem der CCC 2011 diesen einen Anbieter kaputt gemacht hat, hat das Bundeskriminalamt angefangen, selbst zu programmieren. Hier ein Symbolbild der deutschen Fahnen Schwarz-Rot-Gold. Und sie haben gleich zwei Staatstrojaner gebaut, haben 3 Jahre entwickelt an einer kleinen Trojanerlösung, die angeblich nur Telekommunikation abhören kann. Und nach 3 Jahren konnte das Ding Skype auf Windows infizieren und abhören. Damit waren sie nicht so ganz zufrieden, weil das war nicht das, was sie sich erhofft haben gegen WhatsApp auf Smartphones. Also haben sie nachgezogen und jetzt in einer zweiten Version tatsächlich eine Software für den Einsatz freigegeben und höchstwahrscheinlich auch im Einsatz, die auch Smartphones infizieren und auslesen kann. Selbst entwickelt vom Bundeskriminalamt für das Schnäppchen von 6 Millionen Euro. Aber weil das Bundeskriminalamt das auch nicht ganz so einfach konnte und weil auch die Landesbehörden das wollen und andere Behörden, gibt es jetzt in Deutschland eine neue Stelle, CITES, Zentrale Stelle für IT im Sicherheitsbereich, die das alles bündeln soll und dort Expertise aufbauen soll, sitzt auch in München, wo Staatstrojaner, Teile oder auch fertige Software entwickelt werden sollen vom Staat. Die sollen wirklich Exploits finden und dann in eine Trojaner-Software gießen oder auch Beschaffung machen für andere Behörde. Die ist noch ziemlich jung, 1,5 Jahre, hat bisher Probleme, Hacker zu finden, weil die meisten eine Ethik haben und dort nicht arbeiten wollen. Aber wir sollten uns nicht zu sehr lustig machen, die werden Leute finden und sie werden ein Problem sein, auch wenn sie bisher noch im Aufbau sind. So, die allermeiste Frage, die ich bekomme, ist, ja, wie kommen die denn auf mein Gerät? Wie infizieren die das denn? Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Das einfachste ist mit physikalischem Zugriff. Wenn wer euer Gerät in der Hand hat, der hat es ziemlich einfach, darauf Schadsoftware oder Hardware zu installieren. Das kann passieren in Personenkontrollen. So ist meines Wissens nach der Trojaner Digitas, den der CCC dann analysiert haben, auf das Zielsystem bekommen. Das kann passieren, indem eventuell auf einer Flughafenkontrolle oder in einer Autobahnkontrolle oder auch in einer Durchsuchung oder aber durch Einbruch. Die Polizeibehörden in Deutschland wollen nachts in Firmen, Privatwohnungen, was auch immer, eindringen, sowie mit einem Durchsuchungsbefehl, aber nicht Dinge mitnehmen, sondern Software zurücklassen. Das wird aktiv diskutiert und wir müssen davon ausgehen, dass Geheimdienste das schon tun. Wir können uns als Nerds ziemlich viel vorstellen von, wie könnten die denn Zero Day von Remote? Nee, die höchstwahrscheinlich werden sie versuchen, diese Geräte in die Hand zu nehmen und dann auch zu testen. Entweder mit euch nebendran oder eben auch heimlich. Sie wollen es natürlich heimlich tun. Es geht aber auch von Remote und da auch nicht unbedingt nur mit dem krassen Remote Code Execution, Zero Day, No Interaction, sondern Phishing-Mails. Laut deutschem Gesetz dürfen die Behörden einfach Mails verschicken, indem sie sich als andere ausgeben und darauf auffordern, einen Anhang zu öffnen, auf eine Webseite zu klicken oder was auch immer. Wie Prinz von Nigeria und alle anderen Spammer das da draußen im Internet machen, Fischer, das werden die Behörden auch relativ wahrscheinlich machen und da brauchen wir uns auch nicht lustig machen. Jeder von uns wäre anfällig, es kommt nur auf den Grad der Professionalität an und die meisten High-Profile-Hacks sind auch so passiert, dass es gereicht hat, irgendeinen von allen Leuten in der Firma dazu zu bekommen, irgendwo drauf zu klicken und sich von dort aus weiter zu hangeln. Aber das müssen nicht nur Mails sein, das können auch zum Beispiel SMS sein. Der Staat hat im Gegensatz zu anderen kriminellen Hackern die Möglichkeit, zum Telekommunikationsanbietern, wie zum Beispiel eurem Internetanbieter oder auch eurem Mobilfunkanbieter, zu gehen und ihn zur Mitwirkung zu verpflichten. Und der Staat könnte zum Beispiel auch eine SMS verschicken an euer Gerät, wo drauf steht, ihr müsst jetzt um die neuen, das Mobilfunknetz wird geupgradet, um die neuen Einstellungen zu erhalten, bitte einmal hier OK klicken in dieser SMS. Das ist in Italien schon passiert und erlaubt und wir werden das höchstwahrscheinlich auch hier bekommen. Was natürlich Probleme noch unnicht mit sich bringt, aber ich komme gleich zur Kritik. Der klassische Angriff ist natürlich, Sie finden raus, welche Webseiten ein Zieluser so besucht. Sie haben mit einer Telekommunikationsüberwachung, die Sie in Staatstrojaner einsetzen, auch bekommen. Auch auf dem Internetverkehr, der durch eure Anbieter läuft, kann man ja mitbekommen, welche Seiten aufgerufen werden. Und dann können die gucken, welche Seiten sind noch unverschlüsselt, ohne HTTPS und können wir da irgendwie unseren Exploit drin unterbringen. Und das ganz große Besteck sind natürlich dann so Lösungen wie von dem Trojaner Finfisher das Produkt FinFly ISP, wo die Behörden wirklich Hardware nehmen und zur Telekom ins Rack stellen und sagen, hier wird einmal bitte aller Verkehr für folgende User drüber geleitet und dann on the fly, wenn der User ein iTunes-Update oder was auch immer, ein Software-Update oder eine Software runterlädt, dann etwas da anhängt. Haben wir bisher in the wild auch für Finfisher in der Türkei gesehen. Wir wissen nicht, ob mitteleuropäische Behörden diese Produkte gekauft haben, aber sie dürfen sie kaufen und wahrscheinlich dürfen sie sie auch nutzen. Da wird es dann wirklich schwer, auch für die Nerds. So, was ist das Problem daran? Nun, hier das Deutsche Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil schon vor vielen Jahren, als es das erste Mal über den Trojaner entschieden hat, gemerkt, dass es so ein krasser, ein Trojaner ist so ein krasser Eingriff in Grund- und Menschenrechte, das müssen wir beschränken. Bisher gab es staatliche Überwachung durch Aufschalten auf Telefongespräche, SMS, Briefe abfangen, Observationen oder auch irgendwie Lauschangriff von einiger Entfernung mit Ziel, mit Richtmikrofonen oder mit riesenobjektiven Kameras zu überwachen. Das war alles eher aufwendig und das hat alles immer nur einen Bruchteil von menschlichen Verhalten aufgezeichnet jeweils. Also jeweils nur das Audio, nur das Video oder nur wohin Personen gegangen sind. Mit unseren smarten Geräten, die wir täglich mit uns rumtragen und aufladen, sind so viele Informationen über unser komplettes Leben an einem zentralen Punkt, nämlich auf diesem Gerät oder auf den Cloud-Speichern, die an dieses Gerät angeschlossen sind. Da hat man es viel einfacher. Da liegt einfach mal der komplette Topf zusammen an Daten, die relevant sind für unser Leben. Ich weiß nicht, wer von euch würde sein Gerät mal den Eltern geben, dass die mal eine Stunde irgendwie damit rumspielen? Vorbildlich. musst du das oder möchtest du das? Ich glaube, wenige Leute werden das wollen, denn genau das ist Privatsphäre, selbst zu bestimmen, was man über sich veröffentlichen möchte und was nicht. Und irgendetwas gibt es immer, ob das irgendwie der Anschiss vom Arbeitgeber, der Witz oder so war. Das sind so private Daten, das sind nur die, von denen wir wissen. Mittlerweile sind ja auf diesen Geräten sogar noch viel mehr Daten, die da erhoben werden, gesammelt werden, die Bilder über uns ergeben, die noch viel intimer sind, als uns teilweise selbst bewusst ist. Es gibt Studien da draußen von Amazon, weiß vor dem Vater, wann die Tochter schwanger wird und so weiter und so fort. Einfach nur aus dem Wust an Daten. Und durch diesen immensen Eingriff, diese immense Eingriffsintensität, hat das Deutsche Bundesverfassungsgericht beschlossen, das ist eine neue Stufe an Überwachungsbefugnis und Eingriffstiefe. Also hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland ein neues Grundrecht geschaffen. Das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen. Es hat erkannt, dass diese Geräte so sensibel sind und so sensible Auskünfte über unser Selbst geben, dass sie einen besonderen Schutz genießen. Und das Gericht hat da auch nicht nur in die Gegenwart geguckt, sondern auch in die Zukunft. Es hört ja mit dem Smartphone nicht auf. Wir bekommen ja irgendwie, was wir noch alles für Gadgets haben werden. Die ersten Implantate, medizinische Geräte, Herzschrittmacher, Hörgeräte. Wir steigen in fahrende Computer oder in fliegende Computer, die sich Autos und Flugzeuge nennen. Die Vernetzung nimmt ja nur zu. Und in all diese Geräte will der Staat, dass er Zugriff darauf bekommt. Und das Gericht hat erkannt, das geht nicht so pauschal, so einfach. Es gibt ein neues Grundrecht und darin darf nur in extremen Ausnahmen zugegriffen werden. Das zweite Problem neben dem extrem intensiven Eingriff ist die IT-Sicherheit. Wenn staatliche Behörden IT-Sicherheit Sicherheitslücken suchen, finden und ausnutzen, dann halten sie sie offen. Die Aufgabe des Staates ist doch aber, für unsere Sicherheit und damit auch für unsere IT-Sicherheit zu sorgen. Die Aufgabe des Staates ist es, Sicherheitslücken zu schließen, damit sie eben von niemand mehr ausgenutzt werden können, und nicht sie absichtlich offen zu halten für whatever einen Grasdealer oder selbst wenn das mal ein Einbrecher ist, währenddessen aber als Kollateralschaden zu erlauben, dass dann auch alle anderen Nutzerinnen und Nutzer dieser Geräte verwundbar sind. Siehe das Beispiel WannaCry. Die NSA hat Lookere zurückgehalten für 5 Jahre, die dann von immer noch anonym ausgenutzt wurde. Das hat dazu geführt, dass irgendwie Krankenhausdaten, Krankenhausrechner runtergefahren wurden, Züge nicht gefahren sind und so weiter und so fort. Die Aufgabe staatlicher Behörden ist es, IT-Sicherheit zu gewährleisten und Lücken zu schließen und nicht offen zu halten. Und der dritte problematische Part ist, wenn sie anfangen, in Lücken zu dealen, diese zu finden und diese auszunutzen und auf dem Schwarzmarkt einzukaufen, befördern sie damit einen Schwarzmarkt, dem an IT-Sicherheit nicht gelegen ist, sondern an IT-Unsicherheit, weil er damit Geld macht. Statt diesen Markt trocken zu legen und zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass IT-Sicherheitslücken immer gemeldet und geschlossen werden, verstärken die Staaten Deutschland und Österreich diesen Markt noch, was zu Kollateralschäden auf der ganzen Welt führt. Das kann es nicht sein. Und apropos ganze Welt, wir haben mittlerweile 193 anerkannte Staaten. Wenn sich Deutschland und Österreich rausnehmen, Staatstrojaner einsetzen zu dürfen und zu wollen, dann wollen das auch alle 191 anderen. Und deren, nicht nur der Geheimdienst und deren Militär, sondern auch deren Polizei. Und da haben wir ein massives Wettrüsten, was irgendwie ein Race to the Bottom ist. Da verlieren alle, da gewinnt niemand. Es wäre die Aufgabe aller, dafür hinzuwirken, dass Lücken geschlossen und nicht ausgenutzt werden. Apropos international, wir haben gefunden, und dass die Daten, diese Grafiken sind jetzt schon ein paar Jahre alt, dass die drei genannten großen Trojaner tatsächlich ziemlich weit verbreitet auf der ganzen Welt eingesetzt wurden. Hier ist Finn Fischer von vor 3 Jahren. Dieses Hacking-Team aus Italien, das ist schon 4 Jahre her, seitdem hat sich viel getan, und die haben in viele neuen Kunden gekauft, und das sind, also die wenigsten davon sind lupenreine Demokratien. Im Gegensatz, die meisten davon sind autoritäre Regime oder sogar Diktaturen. Und hier Pegasus von der NSO Group, nur aus einer einzigen Operation. Und falls euch aufgefallen ist, da sind überall in diesen Karten, war jetzt Saudi-Arabien dabei. Saudi-Arabien hat alle drei großen Staatstrojaner gekauft, und Hacking Team wirbt sogar explizit, das ist aus ihrer eigenen Werbebroschüre, Hit Your Target. Oh Mist, die Folien sind abgeschnitten, sehe ich jetzt gerade. Zynischer geht es nicht mehr, gerade nach den Berichten der letzten Wochen. Europäische Firmen sollten nicht an solche Staaten verkaufen. Also habe ich ein paar politische Forderungen zum Schluss aufgestellt. Das erste ist, Staatstrojaner sollten weder produziert noch eingesetzt werden, die sollten geächtet werden. Keine Exploits. Staatliche Stellen sollten Sicherheitslücken niemals offen halten, unter keinen Umständen, sondern immer den Herstellerinnen und Herstellern melden und dafür hinwirken, dass sie geschlossen werden. Keine Exporte. Europäische Firmen sollte nicht erlaubt werden, diese Tools aus Europa heraus zu verkaufen in die ganze Welt, in Unrechtsregime wie Saudi-Arabien, was sie derzeit tun. Es gibt derzeit eine Reform auf EU-Ebene zu neuen Exportregulierungen. Es sah eigentlich ganz gut aus, aber derzeit nicht mehr ganz so. Am Montag veröffentlichen wir da eine größere Geschichte bei Netzpolitik.org dazu. Kann das jetzt noch nicht live in die Kamera sagen, aber dann gerne beim Kaffee oder Bier mehr dazu erzählen. Und eine letzte Forderung: Wir brauchen keinen internationalen Cyber-Whatever-War, sondern einen internationalen Nicht-Angriffspakt, ähnlich wie mit herkömmlichen Waffen oder mit ABC-Waffen. Wir brauchen eine Ächtung von Staatstrojanern. Und es kann nicht sein, dass Staaten sich gegenseitig hacken, denn wenn ein paar anfangen, werden alle anderen das auch wollen, und dann, wie gesagt, ist es ein Race to the Bottom. Also, was können wir tun? Wir können Licht ins Dunkel bringen. Wir können die Firmen und die Befugnisse und die Gesetze ausleuchten. Es gibt dieses Wiki Bug Planet, wo jede Menge sehr viel, manchmal macht es den Eindruck zu viel, Informationen über Firmen, die mit staatlichen Behörden kooperieren und Überwachungstechnologien produzieren, verkaufen, servicen und so weiter und so fort. Wir müssen, wenn wir solche von solchen Firmen wissen, und das Wissen weitertragen und veröffentlichen. Wenn jemand jemals einen begründeten Verdacht hat, dass jemand durch einen Staatstrojaner infiziert worden sein könnte, bitte geht, bitte lasst das analysieren. Bitte geht zum nächsten Chaos Computer Club, geht zum Citizen Lab aus Kanada, die drei großen mehrmals wiederholt analysiert haben, oder auch zu Amnesty International, die haben ein cooles Tech-Team, die auch schon jede Menge Staatstrojaner auseinandergenommen und analysiert haben, oder auch zu einem Antivirenhersteller. Alle Antivirenhersteller betrachten Staatstrojaner als Schadsoftware, als Trojaner und nehmen die in ihre Signaturen auf. Müssen sie auch, wenn sie kooperieren würden, würden sie alle ihre Kunden verlieren. Also, wenn ihr das findet, wir brauchen mehr Leaks, wir brauchen mehr Informationen, der Markt ist relativ shady. Und im Deutschen Bundestag hat mal jemand vom BKA gesagt, die Firmen sind verbrannt, wenn deren Namen öffentlich werden. Gut so, lasst uns die Namen öffentlich machen und diese Firmen verbrennen, damit sie das nicht weiter verkaufen können. Vielen Dank, so, ich war relativ gut in der Zeit, um noch 10 Minuten für Fragen, und wer uns kontaktieren will, hier ist unser OpenPGP Fingerprint. Dankeschön.
Danke, André, für diesen Vortrag. Gibt es noch Fragen?
Hallo. Danke einmal für die ganze Arbeit. Also wirklich großartig, all die Jahre jetzt. Gibt es Statements von verantwortlichen Politikern zu diesem Offenhalten von Sicherheitslücken? Also hat mal jemand, der da eine Entscheidungsgewalt hat, gesagt, ja, wir dulden das, wir wollen das, oder?
Also Politiker-Statements haben es an sich, immer dem Muster zu folgen. Also im Normalfall melden wir die Lücken natürlich. Außer es gibt echt einen Grund, warum wir das nicht tun sollten. Es gibt in den USA einen Erlass von Obama, der einen Prozess formulieren soll, unter welchen Umständen Lücken gemeldet werden sollten, der liest sich relativ gut. Nur im begrenzten Ausnahmefall, nur wenn sonst das nächste 9/11 droht. Aber wir haben von Snowden gelernt, das ist kompletter Bullshit. Die Geheimdienste halten sich nicht dran. Derzeit wird in Deutschland auch an einer Richtlinie zum Umgang mit Sicherheitslücken gearbeitet, und wir versuchen dann natürlich unterzubringen, dass ohne Wenn und Aber jede Sicherheitslücke immer hergestellt wird. Dem Hersteller gemeldet und geschlossen werden muss. Keine Toleranz für Zero, no tolerance for zero days. Aber die Bedarfsträger, also alle Polizeibehörden, BKA, LKA, die Geheimdienste, Verfassungsschutz, BND, der Zoll, die wollen das alle haben. Die sagen irgendwie, irgendwelche anderen Staaten hacken uns, wir müssen uns wehren, also müssen wir mit denselben Mitteln zurückschlagen. Das ist derzeit in der politischen Diskussion. Die wenigsten Leute sagen, also wenigsten Politiker sagen öffentlich, ich finde das total super, Sicherheitslücken offen zu halten, sondern das wird eher geframed, ist, das machen wir normalerweise überhaupt nicht. Wir schließen die, außer es ist für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Sicherheit unbedingt notwendig, dass wir das nicht tun. Glaubt es ihnen nicht.
Okay, noch Fragen?
Ja, die Diskussion in Österreich war ein bisschen anders geframed. Da gab es ja dieses Überwachungspaket damals, und da waren ja nicht nur der Staatstrojaner drinnen, sondern auch andere Maßnahmen. Und immer wenn es über die anderen Maßnahmen, also über hauptsächlich das Überwachungsthema ging, sind sie dann ausgewichen, na, der Staatstrojaner betrifft ja nur einen ganz kleinen Randgruppe an Fällen. Und immer wenn es um den Staatstrojaner ging, haben sie dann über die anderen Maßnahmen geredet. Also sie sind immer ausgewichen, sodass sie nie sagen mussten, dass sie hier in Zero Days investieren.
Ja, Sie sagen immer, es geht nur um ganz wenige schwerste Straftaten oder sogar Terrorismus. Aber wie das Beispiel gezeigt hat, selbst die eigenen Dokumente sagen, die wollen das vor allem bei Drogendelikten einsetzen. Und da ist ja schon ein Widerspruch in der Argumentation. Es geht ja gar nicht nur um das, wie oft sie das nutzen, sondern es geht darum, dafür halten sie Schwachstellen zurück und melden sie nicht. Egal, ob sie das einmal oder gar nicht einsetzen, sie sollten die Lücken schließen.
Noch eine Frage von mir. Du hast dieses Grundgesetz erwähnt, was es in Deutschland gibt.
Grundrecht.
Inwiefern hat das jetzt Auswirkungen auf zukünftige Staatstrojaner, um das halt einzudämmen oder zu verhindern? Der Zusammenhang fehlt mir da noch ein bisschen.
Ja, wir klagen natürlich dagegen. Also der Bundestag hat letztes Jahr das Gesetz beschlossen, dass Trojaner nicht mehr nur gegen internationalen Terrorismus und zur Prävention und vom Bundeskriminalamt eingesetzt werden darf. Auch dagegen haben wir schon geklagt. In dieser Klage wurde eben dieses neue Grundrecht geschaffen. Und jetzt hat der Bundestag das komplett ausgeweitet auf alle Straftaten, die als schwer definieren. Und vor wenigen Wochen wurden in Deutschland 3 oder 4 Verfassungsbeschwerden eingereicht. Eine habe ich mitgemacht mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und eins unserer zentralen Argumente ist natürlich, das verstößt gegen dieses vom höchsten Gericht selbst geschaffene IT-Grundrecht. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Gericht dieser Auffassung folgen wird, sonst hätte es ja dieses Grundrecht gar nicht erst schaffen müssen. Die Frage ist dann immer wieder, welche kleinen Schlupflöcher bleiben trotzdem noch, die das Gericht setzt von, ja, aber wenn es wirklich nur um Terror geht und ihr das hoch und heilig versprecht, dann geht das schon im Ausnahmefall. Aber wir denken, wir haben sehr gute Chancen, dass das Gericht anerkennt, dass das nie und nimmer für sämtliche Kriminalität, für extrem viele Behörden und auch zur Strafverfolgung und nicht nur zur Prävention eingesetzt werden darf. Genau wegen diesem Grundrecht.
Ich hätte noch eine ganz kurze Frage, und zwar gibt es eigentlich Positivbeispiele? Gibt es Staaten, die schon ganz fix gesagt haben, mit uns sicher nicht, also bei uns darf das nie passieren? Also gibt es schon Staaten, die es geächtet haben, oder gibt es da noch niemanden?
Das ist eine gute Frage. Die Antwort weiß ich gar nicht auf Anhieb. Es könnte sein, dass Staaten mit weniger Ressourcen, die andere Budgetprobleme haben, das deswegen gar nicht erst versuchen. Aber ob es Staaten gibt, die explizit sagen, nicht mit uns, das ist ein sehr guter Punkt. Ich nehme den mir auf als Diskussionspunkt. Vielleicht könnte man da eine Allianz der Willigen, Koalition der Willigen schaffen oder so von Staaten, die sagen, finden wir doof, machen wir nicht, wollen wir international ächten. Cool.